Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mehr als jeder Zehnte in Deutschland wird im Laufe seines oder ihres Lebens einmal gestalkt. To stalk, das ist eigentlich ein Begriff aus der Jägersprache. In der polizeilichen Kriminalprävention ist Stalking mittlerweile definiert als das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, sodass dessen Sicherheit bedroht und er in seiner Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt wird. Trotz tausender Verdachtsfälle jedes Jahr werden bisher trotzdem noch relativ wenige Stalker verurteilt, was vor allem an den rechtlichen Regelungen liegt. Lange galt das Leben von Stalking-Opfern nämlich erst dann als ernsthaft beeinträchtigt, wenn sie beispielsweise ihren Job oder den Wohnort wechseln mussten, um ihrem Stalker zu entkommen. Aber was bringt einen Menschen überhaupt dazu, einen anderen derart zu bedrängen und sein eigenes Leben völlig auf eine andere Person hinauszurichten, die das in keiner Form möchte? Dieser Frage ist Tim Wiese für sein Zeitfragen-Feature nachgegangen. Es war diese Sehnsucht, heißt es, wenn der Wunsch nach Nähe krankhaft wird.
Also so eine Liebe, wie ich zu meiner Ex-Freundin hatte, ich noch nie bei einer anderen Frau gespürt. Deswegen war es ja auch so schwer, von ihr wegzukommen. Ich habe es versucht. Ich habe auch darüber nachgedacht, so was ich gerade mache. Wie ich mich fühlen würde, wenn mich jemand so stalken würde, von dem ich gerade einen Abstand brauche. Aber dieses Verlangen, das war so groß. Das waren so richtige Schmerzen, so wie Krämpfe.
Stalking. Das englische Wort stammt aus der Jägersprache und bedeutet ursprünglich so viel wie anschleichen, heranpirschen und jagen. Heute beschreibt es die wiederholte Belästigung und Verfolgung eines Menschen, die Angst auslösen und das Leben sowie die Sicherheit des Opfers schwerwiegend beeinträchtigen kann.
Obwohl ich wusste, dass es, wenn ich sie sehe, sie anfängt zu heulen oder sie mir mit der Polizei droht, obwohl ich wusste, dass in dem Moment, wenn ich vor ihr auftauche, dass es nur Probleme gibt oder Streit. Und es war einfach nur diese Sehnsucht, in ihrer Nähe zu sein.
Ich bin bei Stop Stalking in Berlin verabredet. In den Räumen der Beratungsstelle werden nicht nur Opfer, sondern auch Täter und Täterinnen betreut. Hier treffe ich Flori. Er hat über Jahre seine Ex-Freundin verfolgt. Im Kopf habe ich das diffuse Bild eines unheimlichen Mannes. Ich bin angespannt, während ich die Treppen hochsteige.
Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, guten Tag.
Olga Siepelmeier öffnet mir die Tür. Die Therapeutin hat Flori einige Monate begleitet. Er wartet bereits auf mich in einem der Beratungsräume.
Hallo, guten Tag. Tim Wiese vom Deutschlandradio.
Ich bin der Flori.
Vor mir steht ein junger Mann, 32 Jahre alt. Ich blicke in braune Augen und in ein freundliches Gesicht. Nichts Bedrohliches geht von ihm aus. Eigentlich heißt er anders. Damit er geschützt von seinen Motiven berichten kann, hat er seinen Namen geändert. Flori kommt aus dem Kosovo. Seine Stalking-Geschichte beginnt mit einem großen Konflikt. Seine Familie war gegen seine deutsche Freundin.
Und dann haben die versucht, das kaputt zu machen. Haben die angerufen, zum Beispiel meine Mutter oder meine Schwester, haben sie beleidigt. Und dann sind die nach unten in Kosovo gegangen, meine Eltern, haben irgendeine Frau da gefunden und ich musste halt sozusagen heiraten. Und dann kam dieser psychische Stress von meinen Eltern, vom Verwandten, dieses, wenn man eben auf jemanden einredet, körperliche Gewalt ist auch ein bisschen gekommen.
Seiner deutschen Freundin erzählt er nichts von der Zwangsheirat. Er führt ein Doppelleben.
Ja, und hat mir das so nach und nach, hatte eigentlich Angst, es ihr zu sagen, meiner Freundin, durch diese Verlustängste, weil ich war sehr glücklich mit ihr, habe sie auch vom Herzen geliebt.
Als die Freundin schließlich doch von der verheimlichten Ehe erfährt, beendet sie verletzt die Beziehung. Doch Flori kann die Trennung nicht akzeptieren. Immer wieder sucht er das Gespräch und lauert ihr auf.
Ja, von der Haustür oder wusste ungefähr ihre Arbeitszeiten, wo sie gearbeitet hat, weil sie hat ja dort jahrelang gearbeitet, wo wir auch zusammen waren. Wusste auch, wo ihre Freundinnen wohnen. Bin hinterhergefahren, um zu gucken, mit wem sie sich trifft, ob sie sich mit irgendwelchen Typen trifft oder so. Dieses Talken hat uns beide kaputt gemacht.
Ex-Partner-Stalking kommt am häufigsten vor. Fast die Hälfte aller Täter und Täterinnen waren mit ihrem Opfer vorher in einer Beziehung. Die Ursache für ihr Stalking-Verhalten könnte in frühester Kindheit liegen. Gestützt wird dieser Verdacht durch die Ergebnisse einer Studie der Technischen Universität Darmstadt. Der Kriminalpsychologe Dr. Jens Hoffmann war Teil der Forschungsgruppe, die die psychische Stabilität von Stalkern untersucht hat.
Und da zeigte sich, dass Stalker wirklich in allen Dimensionen labiler waren als Vergleichspersonen. Und das ist ein schon sehr markanter Hinweis darauf, dass da etwas gewissermaßen im Busch ist, was sich im ersten Lebensjahr zumindest das erste Mal als ein Effekt, als eine Destabilisierung in der Persönlichkeitsentwicklung gezeigt hat.
Jens Hoffmann geht davon aus, dass den meisten eine stabile Bindungsperson in der Kindheit gefehlt hat.
Das kann ein Elternteil, muss aber kein Elternteil sein. Das kann jemand sein, der gewissermaßen mich begleitet, an dem ich mich sicher fühle. Das ist das ganz Entscheidende, wo ich das Gefühl habe, der hilft mir auch. Wenn ich eine solche Bindungserfahrung habe, die internalisiere ich, wo ich gewissermaßen Sicherheit fühle und auftanken kann in Krisenzeiten, in destabilisierten Zeiten. Und diese frühe Erfahrung und Internalisierung scheint ein ungeheuer großer Schutzfaktor für Menschen zu sein. Und da scheint bei Menschen, die Stalking-Verhalten zeigen, in dieser Zeit diese mangelnde Bindungssicherheit ein wesentliches Element zu sein.
Die Ohnmacht und Unsicherheit aus Kindheitstagen kompensieren Stalker möglicherweise, indem sie als Erwachsene mit Macht und Druck eine Bindung und Kontrolle darüber aufrechterhalten wollen.
Wenn Stress und diese körperliche Gewalt zu Hause war und ich dann bei ihr war, bei ihren Eltern, ich kannte ihre ganze Familie, Verwandten, Weihnachten und alles, habe ich mich wohlgefühlt, habe mich frei gefühlt. Ich konnte bei ihr sein, dieser Mensch, der ich wirklich bin. Und wenn ich zu Hause war, kam immer dieser Stress, Streit mit meinen Eltern, mit meinem Vater und so. Und deswegen war es halt diese Schwere, dieses Loslassen.
Dieses Gefühl, was viele Menschen früher schon mal in ihrem Leben hatten, keiner ist für mich da oder ich kann mich gar nicht geliebt fühlen, gar nicht gewertschätzt fühlen, das ist so schwer auszuhalten. Und das führt dann leicht dazu, dass man sagt, ich kann den Menschen gar nicht aufgeben. Ich muss an ihm dranbleiben, ich darf nicht zulassen, dass der sich in jemand anderen verliebt.
Wolf Ortes-Müller. Der Diplompsychologe leitet die Stop-Stalking-Beratungsstelle in Berlin. Er und sein Team betreuen in jedem Jahr etwa 120 Stalkerinnen und Stalker. Selten verfolgen diese Prominente. Häufiger jagen sie dem unerfüllten Wunsch nach einer Beziehung hinterher oder werden von Rachegedanken getrieben. Dann sitzt den Therapeuten ein Mensch gegenüber, der überzeugt ist, dass ihm ein großes Unrecht widerfahren ist.
Durch einen Rechtsanwalt, durch einen Arzt, durch eine schlechte Note in der Magisterarbeit seitens des Uniprofs und dann denkt, das kränkt ihn so sehr, dass er noch auf sich aufmerksam machen will. Ich bin noch da und du hast mir so viel Leid zugefügt, jetzt sollst du das spüren. Und dann gibt es so etwas wie den inkompetenten Stalker, das sind oft Menschen, denen ist es noch nie gelungen, eine zufriedenstellende Liebesbeziehung einzugehen, in der die Nähe-Distanzregulation über einen gewissen Zeitraum zumindest funktioniert hat. Die wissen manchmal soziale Signale des Flirtens oder der Zurückweisung gar nicht zu deuten, was wir alle im Grunde genommen uns erst erwerben müssen im Laufe unserer Biografie, wann wir merken, ah nee, ich glaube, die will nichts von mir.
Wir sehen bei vielen Fällen, dass ein Stalker nicht in einer Kategorie gewissermaßen verbleibt. Ein beziehungssuchender Stalker dann zum Rachestalker werden kann auch.
Stalking-Forscher Jens Hoffmann hat festgestellt, dass die Motive von Täterinnen und Tätern einer Dynamik unterliegen und sich auch ändern können.
Wenn wir Biografien von Stalkern auswerten, dann machen die das in der Regel nicht einmal, sondern wiederholt und auch in verschiedenen Kontexten zusammenhängen.
Virchow-Klinikum der Charité in Berlin. In Kooperation mit der Universität hat Stop Stalking Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Justiz, Polizei und Hilfsorganisationen zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine Ehre und es ist mir eine Freude, Sie zur Stalking-Konferenz 2017 begrüßen zu können.
Neue Forschungsergebnisse sollen präsentiert und Erkenntnisse aus dem Kampf gegen Stalking besprochen werden.
Wir haben internationale Gäste, die nicht nur aus Österreich und der Schweiz, sondern auch aus Dänemark, England und Australien kommen. Diese möchte ich besonders herzlich begrüßen.
Am Rande der Konferenz habe ich Gelegenheit, mit Dr. Troy McCune zu sprechen. Die leitende Dozentin am Zentrum für forensische Verhaltenswissenschaft in Melbourne gilt als eine der renommiertesten Stalking-Expertinnen weltweit.
Ehrlich gesagt, das ist ein sehr interessantes Feld. Letztlich ist Stalking die Steigerung eines normalen Verhaltens. Das Extrem von etwas, das viele Menschen machen. Jeder schaut doch mal bei Facebook nach Ex-Partnern. Jeder ist traurig, wenn jemand ihn schlecht behandelt. Nur Stalker sind viel extremer, dass sie sogar ihren Opfern schaden und sie verletzen. Warum handelt jemand so extrem?
Bei ihrer Arbeit mit Täterinnen und Tätern hat sie Gemeinsamkeiten unter diesen ausgemacht.
There are some kind of common vulnerabilities that people who that are shared amongst people who are likely to stalk. So
es lassen sich Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen beobachten, die zum Stalking neigen. Oft nehmen sie Dinge sehr schnell, viel zu ernst. Damit verbunden sind sehr große Emotionen. Wenn sich etwas für sie Wichtiges ereignet, können sie nicht aufhören, darüber nachzudenken. Jeden anderen Menschen würde das Ereignis vielleicht auch aufwühlen, aber mit der Zeit würden sich die Gefühle auch wieder ändern. Oder man würde vielleicht anders darüber denken. Bei Stalkern passiert das nicht.
Troy McCune erklärt mir, dass sich die Gedanken von Stalkern oft im Kreis drehen. Es sei wie ein Zwang, dem nachzugehen, was die Gefühle überkochen lässt.
Sie fixieren sich auf das Ereignis oder die Person, die sie beschäftigt. Jemand, der nicht stalkt, wird andere Dinge finden, um sich abzulenken oder seine Emotionen rauszulassen. Zum Beispiel mit Freunden etwas trinken gehen oder Basketball spielen. Irgendetwas, um den Kopf frei zu bekommen. Aber Stalker meinen wirklich, sie bekommen ihre Gefühle nur in den Griff, wenn sie das Opfer dazu bringen, sich anders zu verhalten. Deshalb kommen Stalker wieder und wieder auf ihr Opfer zurück.
Ja, ich habe das eigentlich nur wegen dieser Überzeugung gemacht, dass sie mir eine Chance gibt und dass ich vielleicht mal darüber reden kann oder. An eine Sache habe ich schon gewusst, dass es eine Beziehung vielleicht nicht sofort sein kann. Aber ich wollte eine freundschaftliche Basis mit ihr haben. Erstmal, dass man guckt, ob das überhaupt wieder was werden kann oder nicht. Und dann kamen wieder diese Gedanken, diese Sehnsucht, wo sie ist, was sie macht und dieses Verlangen, sie zu sehen einfach. Und das ist halt dieser Grund gewesen, warum ich sie aufgelauert habe.
Stalker sind davon überzeugt, dass sie im Recht sind. Also sie glauben tatsächlich, dass sie einen Anspruch darauf haben, Kontakt aufzunehmen oder dass der andere sie schlecht behandelt hatte. Also die haben wirklich eine Realitätsverzerrung. Deswegen macht es auch keinen Sinn, mit stalkenden Personen darüber zu sprechen, dass das falsch ist, was sie machen, direkt als Betroffene. Sag einmal gewissermaßen nein und sei sehr konsequent mit der Kontaktaufnahme, weil keine Einsicht erzeugt werden kann.
Oft ist das für die Opfer schwer durchzuhalten. Gerade wenn vorher eine intime Beziehung bestand. Aber jede Reaktion treibt die Stalker weiter an. Vielen von ihnen ist eine schnelle Kränkbarkeit gemein. Bei Zurückweisung reagieren sie entweder sehr wütend oder verzweifelt depressiv.
Ich hatte Herzrasen, schlaflose Nächte. Dann hat mein Arbeitgeber auch gesagt, hey, was ist mit dir los? Du siehst so aus, du kannst dich kaum konzentrieren. Also ging alles bergab, beruflich, finanziell, also durch die Konzentrationsschwäche oft mehrere Verkehrsunfälle gehabt hat.
Die meisten, bis auf die kleine Gruppe der psychopathischen Stalker, haben auch ein großes Leid, eine große Belastung auch. Das ist häufig auch ein Ansatz, der dann auch gewählt wird, über die Belastung zu gehen. Ein Druck von außen, also es ist durchaus hilfreich, beispielsweise durch Auflagen bei Verurteilungen in Therapie zu gehen. Eine Therapiemotivation, die ist nämlich am Anfang nicht unbedingt gegeben. Und deswegen ist es auch sehr zu begrüßen, dass es jetzt auch mehr Anlaufstellen gibt, wie beispielsweise Stop Stalking. Denn auch hier, wie in anderen Bereichen, sehen wir, Tätertherapie ist Opferschutz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein auch.
Hast du das Protokoll nochmal gelesen vom letzten Mal?
Ja, ich habe es gelesen. Ich habe da auch ein paar Bemerkungen reingeschrieben für heute.
Olga Siepelmeier und Wolf Ortis Müller bereiten sich auf die Sitzung mit einem Stalker vor.
Einfach auffangen, was da letztes Mal am Ende vorkam und einfach über dieses verlassene, einsame Kind sprechen und versuchen, auch jetzt an dieses Kind dran zu erkennen.
Gut, dann gehen wir rüber. Hast du schon Wasser auf den Tisch gestellt?
Ja, Wasser steht schon da, genau, ich schreibe auch.
Seit 2008 betreut Stop Stalk Stalking, Täterinnen und Täter.
Ach, guten Tag. Schön, dass wir uns wieder sehen. Dann nehme ich wieder hier Platz. Ist Ihnen das recht? Okay.
Gut.
Möchten Sie ein Stückchen Wasser?
Die Gespräche führen immer zwei Therapeuten, Frau und Mann.
Es lag dem auch ein gewisses Misstrauen zugrunde. Na, was erzählen die uns denn dann? Oder wie sehr gehen wir denen auf den Leim? Im Verlauf hat sich das eher so entwickelt, dass wir merkten, es tut den Tätern und Täterinnen gut. Wenn man hochgreifen wollte, würde man sagen, wir sind fast so etwas wie ein mögliches, gutes, anderes Elternpaar, für die zum Teil doch sehr auch kindlichen Anteile, die diese Stalker auch haben.
Dabei sei es auch gar nicht immer so einfach, einen Zugang zu bekommen, sagt der Diplompsychologe.
Die präsentieren sich manchmal schon sehr kratzbürstig, unangenehm, wenn es dann sprachlich auch sehr abwertend wird, vielleicht sehr sexistisch, dann weichen wir natürlich auch auf einer Seite emotional zurück und denken, boah, ganz schön eine Nummer, was ist denn da nur los? Und dann ist es die therapeutische Kunst zu sagen, und was steckt da drunter? Was ist das für ein kleiner Junge, der da irgendwie sich so aufmanteln muss, der sich so rummotzen, so rumstenkern muss? Und wenn jemand merkt, dass diese Verletzung durchaus nachvollziehbar ist, dann ist schon mal ein erster Schritt getan.
Ich habe gemerkt, ich habe jemanden, eine Person, mit der ich über alles reden kann, offen. Man zeigt ein bisschen Verständnis. Es ist nicht nur diese Ablehnung, sondern auch ein bisschen Verständnis. Ja, und es hat ziemlich gut gemacht. Ich habe mich jedes Mal nach dem Gespräch immer freier gefühlt.
Als Flori das erste Mal die Beratungsstelle betrat, war er stark selbstmordgefährdet. Doch nicht nur sein Leben, auch das seiner Ex-Freundin geriet völlig aus den Fugen. Sie fühlte sich bedroht durch die Verfolgung und die ständigen SMS, die immer aggressiver im Ton wurden.
Es wurde immer schlimmer und dann hat sie mir mit der Polizei gedroht, hat mir halt die Adresse vom Stop Talking gezeigt. Ich habe mich hier gemeldet bei der Frau Simpelmeier. Ja, und seitdem bin ich hier.
Also die Betroffene hat sich auch an uns gewandt und es war klar aus der Beratung, für sie ist die Beziehung eindeutig abgeschlossen. Sie war so verletzt und das habe ich mit Erlaubnis von der Betroffenen auch ihm erzählt nochmal und auch ganz klar verdeutlicht. Und das war ein sehr wichtiger Punkt von einer anderen Person tatsächlich, der er traut, das nochmal zu hören. Es wird nichts werden, das ist nicht die richtige Person und sie müssen irgendwann aufhören.
Integrierte Täter-Opfer-Beratung nennt sich das Konzept von Stop Stalking. Wenn möglich, werden beide Seiten betreut, räumlich und zeitlich voneinander getrennt.
Es ist so etwas wie Pendeldiplomatie. Man redet mit den einen und dann zu einem anderen Tag ist man mit den anderen verabredet. Und man kann dann entscheiden, welche Sichtweisen oder welche Informationen man weitergibt, die dem jeweils anderen helfen, entweder sich zu schützen als Opfer oder dem Täter helfen, das eigene Verhalten besser zu reflektieren oder besser unter Kontrolle zu bringen.
Außerdem lässt sich durch die Rückmeldung der Opfer kontrollieren, ob die Stalker wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen und eine Kontaktaufnahme versuchen. Die Therapie kann sehr langwierig sein. Psychoedukative Maßnahmen sind dabei ein wichtiges Element.
Beobachten Sie mal Ihr Stalking-Verhalten, Ihren Stalking-Druck. Führen Sie mal selber so etwas wie einen Wochenplan, in dem Sie angeben, wann ist Ihr Stalking-Druck, wie groß, wie stark. Aha, am ganzen Dienstag konnten Sie es verhindern. Was war denn am Dienstag anders, dass Sie da kaum diese Stalking-Impulse hatten? Was haben Sie da gemacht? Also wenn man überhaupt erstmal Ausnahmen findet, hat man schon ein Stück weit einen Fuß in der Tür. Und dann kann man sagen, ah ja, schauen Sie, als Sie dann irgendwie verabredet waren und als Sie am Wochenende was Schönes unternahmen, haben Sie es bis Sonntagabend hingekriegt, nichts zu machen. Das ist ja ein wichtiger Ansatz.
Ich habe angefangen zu leben wieder. Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen, bin Urlaub gefahren, habe mein Leben genossen, habe mich auch mit manchen Frauen auch getroffen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es mir gut tut, dass ich glücklich bin, dass ich nicht mehr zurückgehen will in diesen Stalken, mich selber kaputt machen will, diese Person halt nicht kaputt machen. Ich will auch keinen Stress auf gut Deutsch auch mit der Polizei haben. Nicht, warum? Es ist nichts wert. Man macht sich ja immer mehr kaputt. Sein Leben und alles halt.
Wie wie es ist, ständig verfolgt zu werden, wütende Nachrichten zu bekommen oder mit schlechtem Gefühl in die U-Bahn zu steigen, weil man nicht weiß, ob man gerade beobachtet wird, davon will mir Alex Kurt erzählen. Er ist selbst Opfer von Stalking geworden. Allerdings möchte er nicht, dass sein richtiger Name und seine Stimme im Radio zu hören sind. Zu tief sitzt die Furcht, sein Stalker könnte ihn wieder ins Visier nehmen. Wir unternehmen gemeinsam einen Spaziergang im Park.
Angefangen hat es mit Telefonterror. Anrufe am Tag und durch die ganze Nacht. Es kam so aus dem Nichts. Man trägt ja Smartphones mittlerweile tagsüber immer am Körper. Wenn man unterwegs ist, es vibriert und man denkt, das ist jetzt wieder diese unbekannte Person, die mich hasst und ich weiß nicht warum. Das ist so, als würde jemand kommen und einen am Arm packen und ein bisschen schütteln. Das war der Anfang. Später kamen auch nicht bestellte Lieferungen, Textnachrichten auf verschiedenen Medien, Drohungen, Morddrohungen gegen die ganze Familie, gegen die Kinder. Die waren sehr konkret. Und natürlich, wenn man gegen sich oder Verwandte Morddrohungen erhält, ist das ein schlimmes Gefühl.
Der Terror für Alex Kurt und seine Familie zieht sich über Monate. Immer wieder versucht der Unbekannte, sich in Erinnerung zu bringen.
Man fühlt sich in der Wohnung nicht mehr sicher. Wenn zum Beispiel Lieferungen kommen zu unmenschlichen Uhrzeiten und irgendwie wutentbrannt Lieferdienste klingeln, dann kann man das nicht unterscheiden. Vielleicht ist es jetzt die Person, von der ich gar nicht weiß, wer sie ist. Das heißt, schon die eigene Wohnung wird zum gefährdeten Raum. Wenn man ein halbes Jahr so unter Stress ist, dann baut man wirklich ab. Man denkt darüber nach, muss ich mir jetzt Verteidigungswaffen kaufen? Wen muss ich alles informieren? Und ich habe aus Selbstschutz heraus relativ früh angefangen, mir Notizen zu machen und aufzuschreiben, wann die Anrufe kommen. Und einfach Vermutungen anzustellen, wer mag einen alles nicht.
Das ist eine ganz tragische Dynamik, finde ich, dass die Betroffenen von Stalking häufig aus dem unglaublichen Gefühl von Kontrollverlust, und das ist wahrscheinlich eines der belastendsten Momente von Stalking, dass ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, was als nächstes passiert, dass dann der Versuch unternommen wird, nachvollziehbarerweise. Ich gucke immer, dass ich praktisch früh mitbekomme, wenn sich das wieder aufschaukelt, und dass das auch gleichzeitig zu einer erhöhten Belastung eben führt, weil ich permanent mit der Bedrohung beschäftigt bin. Eine Bedrohung führt bei uns eine Stressreaktion aus, biologisch, das ist die Kampf- oder Fluchtreaktion. Und Dauerstress, das wissen wir, kann in vielerlei Hinsicht körperlich und psychisch krank machen.
Bei mir hat sich auch mein Aggressionslevel sehr nach oben gedreht, obwohl ich ein sehr ruhiger Mensch bin. Aber ich bin deutlich impulsiver dadurch geworden. Während der Stalking-Phase hat es zum Beispiel mal an unsere Tür geklopft. Da dachte ich, das ist er jetzt. Und ich bin barfuß die Treppe heruntergerannt, mit der Absicht, den zu verprügeln. Das war aber nur ein älterer Herr, der sich in der Tür geirrt hatte. Und da habe ich gemerkt, da hat sich etwas bei mir verändert. Bis heute ist es mir auch noch unangenehm, wenn ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer hatte. Ich muss dann zurückrufen, kontrollieren, wer dahinter steckt. Ein bisschen zwanghaft fast schon. Das heißt, dieses Angstgefühl, das geht nicht einfach weg.
Mithilfe der Polizei haben sie ja dann auch rausgefunden, wer sie verfolgt und bedroht hat. Der Täter, der ist auch verurteilt worden. Was war eigentlich sein Motiv?
Enttäuschte Freundschaft. Wobei das ein sehr einseitiges Freundschaftsgefühl war. Mir war das gar nicht bewusst. Ich habe auch immer wieder versucht zu verstehen, was ich falsch gemacht habe. Habe ich vielleicht einen falschen Satz gesagt oder so etwas? Aber es ist wichtig, dass man da rauskommt. Es ist Stalking. Du bist nicht schuld daran, wenn jemand sagt, dass er dich umbringt.
Psychologen sehen in Stalking ein sich selbst stabilisierendes Erlebensmuster. Täterinnen und Täter finden Befriedigung in ihren Handlungen, weil sie Ventil für ihre Wut sind. Stalking nährt somit das Stalking und kann immer gefährlicher werden. Dazu forscht Jens Hoffmann am Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt.
Generell können Risikofaktoren sein, alles oder nichts aussagen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Mitbringen und zeigen von Waffen sind sicherlich auch Hochrisikofaktoren. Und es gibt eine Gruppe von Stalkern, die gewalttätig werden, die gerade nicht offen aggressiv sind, die Tag und Nacht vor dem Haus sitzen, die dem anderen immer mehr die Schuld geben, dass er das eigene Leben zerstört hat, und die gewissermaßen, und das ist das verblüffende, Menschen, die in der Regel eher überkontrolliert sind, Aggressionen, die dann auch in tödliche Gewalt ein Opfer ja dann auch attackieren können.
Am gefährlichsten ist das Ex-Partner-Stalking. Je besser man sich kennt, desto häufiger tut man sich etwas an, so Hoffmann.
Der große Fehler, der immer noch gemacht wird, ist, dass man sagt, wir können nichts machen, bevor nichts passiert ist. Wir können natürlich, wenn wir das fachlich und wissenschaftlich begründet, ein Risiko sehen, dass es zu einer schweren Gewalttat kommt, dass sich das zuspitzt, kann man mit einem Fallmanagement sicherlich das Risiko verringern. Und da sind wir in Deutschland leider hinterher. Da ist in Österreich und der Schweiz passiert das schon deutlich mehr an vielen Stellen, dass die Polizei, vielleicht auch Staatsanwaltschaft oder auch Täterarbeit zusammen überlegen, was können wir aufeinander abgestimmt machen.
Technisch ist es so, dass wir ein Büro bei der Kantonspolizei haben und Sachbearbeitenden, die können zu uns über den Flur kommen, wenn sie einen Fall reinbekommen haben und sie denken, dass das jemand ist, bei dem wirklich ein Risiko vorliegt oder wo sie merken, das könnte jemand sein, der eine psychische Störung hat.
Dr. Angela Guldimann. Sie arbeitet an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich und leitet die Fachstelle Forensic Assessment and Risk Management, welche die Schweizer Behörden bei der Risikoeinschätzung und beim Umgang mit Stalkern unterstützt.
Dann setzen wir uns zusammen und besprechen den Fall und schauen, was für Infos eventuell auch noch fehlen. Und wenn man auf die Person zugeht, wie man das machen könnte, um auch den Gefährder ins Boot zu holen.
Durch die enge Zusammenarbeit von Polizei und Experten ist ein schnelleres Erkennen von Stalking-Verhalten und somit ein frühes Eingreifen möglich. Das ist für Angela Guldimann ganz entscheidend.
Je länger Stalker stalken, desto mehr investieren sie. Also zum Beispiel gibt es ja dann solche, die aufgrund des Stalkings ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie sonst gar nichts mehr anderes tun können, als irgendwie der Ex-Frau nachzulauern. Was natürlich das zur Folge hat, eben keine Tagesstruktur mehr, stalken noch häufiger, verlieren dann vielleicht auch so ein bisschen das Umfeld, wenn sie denn eins hatten, die Kollegen und Freunde. Und dann wird es einfach auch heikel, wenn jemand so gar nicht mehr im Leben steht.
In der sehr begrenzten, auf eine Person ausgerichteten Welt von stalkenden Menschen stellt das Internet eine besondere Herausforderung dar. Hier können Täter ihrem Opfer jederzeit nah sein und Macht ausüben. Troy McCune sieht darin eine neue Qualität.
Es gibt Stalkern noch einmal eine ganz andere Möglichkeit zur Belästigung. Alles, was mit den sozialen Medien verbunden ist. Stalker können schauen, was macht das Opfer, wo hält es sich auf. Manche hacken sich in die Accounts der Opfer. Das Internet bringt teilweise erst Stalking-Verhalten hervor und es verschärft die Problematik. Auch die Versuchung, mal eben zu schauen, was die oder der Ex bei Facebook macht, ist sehr groß. Wir können nur helfen, mit diesem Druck umzugehen, etwas anderes zu machen und nicht das Opfer zu bedrängen.
Nicht nur die neuen Kommunikationsmöglichkeiten begünstigen Stalking. Kriminalpsychologe Jens Hoffmann sieht auch fehlende soziale Kontrolle immer mobilerer Menschen als Grund.
Also wenn ich früher auf dem Dorf eine Frau gestalkt habe, dann habe ich vielleicht wirklich auch mal einen enormen Druck oder ein paar auf die Nase bekommen. Also das Ganze war noch schwieriger im Geheimen zu machen, ohne einen sozialen Druck von außen, sodass angenommen wird, dass doch in den letzten Jahrzehnten Stalking-Verhalten zugenommen hat, vielleicht auch durch eine größere Bindungslosigkeit, dass ich mir meine Netzwerke um die ganze Welt in der digitalen Welt auch spinnen kann und gar nicht die echten Bindungen und Beziehungen von Gesicht zu Gesicht gar nicht mehr so haben muss.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Für mich, dass ich glücklich werde. Egal mit wem. Also jetzt denke ich so, dass es auch ein Leben auch ohne meine Ex-Freundin geben kann. Dass ich für mich gerade zähle und nicht nur sie. Ich habe sehr viele Ziele gehabt. Und ich versuche jetzt meine Ziele Schritt bei Schritt sozusagen die zu verwirklichen, auch jetzt ohne sie. Und es tut auch gut.
Haben Sie keine Angst, dass Ihnen das noch einmal passiert? Dass Sie noch einmal zum Stalker werden können?
Nein.
Was gibt Ihnen da Gewissheit?
dass ich so leben werde, wie ich es will. Und wenn es nicht funktioniert mit einer Person, dann weiß ich, dass ich dran schuld bin und dass kein anderer Einfluss hatte mehr.
Es war diese Sehnsucht, wenn der Wunsch nach Nähe krankhaft wird. Ein Feature von Tim Wiese. Es sprachen Maria Hartmann und Maximilian Held. Für Ton und Technik der Sendung war Andreas Stoffels verantwortlich, für die Regie Friederike Wigger und die Redaktion hatte Jana Wuttke.